und herzlich willkommen zum Podcast Schule mit Herz und Seele, dein Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung in der Schule. Mein Name ist Katrin Hecht und ich unterstütze dich dabei, dich selbst und deine Mitmenschen besser zu verstehen, herausfordernde Situationen in deinem Schulalltag zu meistern und eine Schule mit mehr Herz und Seele mitzugestalten, die Menschen dabei unterstützt, die beste Version von sich selbst zu entwickeln und ihr bestmögliches Leben zu leben. In der heutigen Folge geht es darum, warum Menschen es schaffen, dich in bestimmten Situationen mit bestimmten Verhaltensweisen auf die Palme zu bringen, aus der Reserve zu locken, zu provozieren oder aus der Fassung zu bringen. Du erfährst, was Trigger sind, welche psychologischen Prozesse in den einzelnen Situationen wirken und wie du es schaffen kannst, dich nicht mehr wie das Opfer dieser Menschen zu fühlen, sondern selbst wieder in die Macht über deine Gefühle zu kommen. Außerdem erhältst du am Ende dieser Folge eine Anleitung zum Selbstcoaching, um deine ganz persönlichen Trigger zu identifizieren und zu verstehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der es darum geht, warum Menschen es schaffen, dich auf die Palme zu bringen, dich irgendwie wütend zu machen, dich aus der Fassung zu bringen. Ich denke, wir alle kennen das. Wir alle haben schon Situationen erlebt, ob nun im Schulumfeld oder auch im Privatleben. Es spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Es schaffen bestimmte Menschen mit bestimmten Verhaltensweisen mitunter und manchmal auch öfter, uns auf die Palme zu bringen. Das können im Schulumfeld natürlich die Schülerinnen und Schüler sein durch irgendein herausforderndes Verhalten, das sie zeigen, dass ihr das Gefühl habt, so dass das provoziert mich, das macht mich irgendwie wütend. Warum macht der oder die das immer? Dann gibt es aber auch manchmal Verhaltensweisen von Kolleginnen und Kollegen, die einen irgendwie extremst aufregen oder auch das Verhalten von Eltern oder Aussagen von Eltern euch gegenüber oder natürlich auch die Vorgesetzten, also die Schulleitung, die einem irgendwie was vielleicht vorgeworfen hat oder irgendetwas nicht tut, worüber wir uns wahnsinnig aufregen. Da ist wirklich eine ganze Bandbreite von möglichen Personen und auch möglichen Verhaltensweisen in eurem Repertoire sicherlich vorhanden. Interessanterweise ist es aber so, dass wir, ja, wenn wir genau hingucken, feststellen, dass doch diese Trigger, das nehme ich gerade mal vorweg, diese Auslöser, bei jedem so ein bisschen anders sind. Also sicherlich gibt es manchmal so Auslöser, bestimmte Verhaltensweisen, die viele Menschen auch oft so belasten oder auch wütend machen. Aber dann gibt es bei jedem Einzelnen doch wieder ganz bestimmte Themen. Und die wollen wir uns heute angucken, wie das eigentlich zusammenhängt. Warum ist es eigentlich so, dass es dich genau bei dem Thema immer besonders wütend macht und bei deiner Kollegin oder deinem Kollegen zum Beispiel nicht, bei dem oder der ist es vielleicht etwas ganz anderes, was ihn oder sie auf die Palme bringt. Ich weiß nicht, ob du Vera F. Birkenbiel kennst. Wenn nicht, lege ich dir auf jeden Fall sehr ans Herz, sie dir mal bei YouTube anzuschauen. Sie lebt leider nicht mehr, aber sie war einfach absolut grandios in meinen Augen und sie hat auch diese Fähigkeit, Dinge wirklich so auf den Punkt zu bringen mit so viel Witz. Das ist wirklich eine wahre Freude, ihre Videos immer wieder anzuschauen. Ich bin großer Fan. Und sie hat mal in einem ihrer zahlreichen Videos gesagt, sie hat von einer anderen Person gesprochen, die erzählt hatte, dass sie sich gerade über jemanden geärgert hat. Und dann hat sie gesagt, wenn man sich länger als 15 Sekunden ärgert, sind es die eigenen unerledigten Geschäfte. Sie sagt, dass irgendwer die Macht hat, in ihnen kurz Ärger auszulösen, okay, erste Reaktion. Aber wie lange sie sich jetzt ärgern müssen, das sind sie. So wie niemand ihnen Zeit stehlen kann, wenn sie als Komplize nicht mitmachen, kann niemand sie ärgern, wenn sie ihm die Macht nicht geben. Ich weiß, dass das manchmal etwas unbequem ist, sich damit auseinanderzusetzen. Was sind denn die eigenen unerledigten Geschäfte? Es ist ja manchmal viel bequemer, den anderen die Schuld zu geben und zu sagen, der ist einfach doof. Ja, der ist doof, der ärgert mich immer, der macht das und das und ich bin das blöde Opfer, wieso macht er das mit mir? Das hat natürlich Vorteile, wenn wir es jetzt mal uns versuchen, auf psychologischer Ebene anzugucken, hat es für uns Vorteile. Wir können sagen, der andere ist doof, ich bin gut. Ne, das bleibt so, da müssen wir uns nicht mit auseinandersetzen und wir müssen auch nichts tun. Wir können einfach meckern und sagen, der ist blöd, aber es ist nichts. Wir haben das Gefühl so bei uns, wir können ja nichts tun. Das wiederum ist natürlich negativ betrachtet total blöd, weil wenn wir nichts tun können, fühlen wir uns hilflos und sind Opfer. Wir sind Opfer einer Situation, eines Menschen oder des Verhaltens und haben das Gefühl, wir können überhaupt nichts tun, wir sind dem hilflos ausgeliefert. Das ist ja eines der schlimmsten Gefühle, die man so haben kann. Und meiner Meinung nach hat Vera F. Birkenbiel sowas von recht. Ich persönlich mache das immer in meinem Leben, ob beruflich oder privat in meiner Beziehung, dass ich oder meinen Beziehungen, also auch zu anderen Menschen, immer wenn ich mich besonders intensiv aufrege über etwas oder mich etwas besonders stark emotional trifft auf irgendeine Art und Weise und das tatsächlich, so wie sie sagt, länger als 15 Sekunden dauert und ich merke, das lässt mich nicht los oder das macht mich unverhältnismäßig stark emotional, dann ist es für mich ein eindeutiges Indiz, aha, hier hat es was mit mir zu tun, hier hat es irgendwas mit mir in meinem Leben zu tun und da lohnt es sich hinzuschauen. Der Vorteil ist, dass du dadurch wieder in die Selbstwirksamkeit kommen kannst und selber auch was dagegen tun kannst. Aber nochmal zurück zu diesen Auslösern. Wir sprechen bei diesen Auslösern oder Schlüsselreizen von sogenannten Triggern in der Psychologie. Es dringt auch langsam so in die Alltagssprache durch, dass viele Menschen sagen, ja, das triggert mich. Im Endeffekt ist es einfach irgendeine Form von Auslöser. Das kann alles Mögliche sein. Also ich kann getriggert werden durch einen bestimmten Ort. Ich kann getriggert werden durch ein Parfüm zum Beispiel oder einen bestimmten Geruch, durch ein bestimmtes Geräusch oder was jemand sagt oder wenn jemand zum Beispiel ein besonderes Geräusch beim Sprechen macht, zum Beispiel schmatzt oder sowas. Eine bestimmte Musik kann etwas in mir auslösen, dann ist auf einmal der Trigger die Musik, die mich an etwas erinnert aus meinem Leben. Es kann Kritik von außen sein, es kann ein ganz bestimmter Satz zum Beispiel auch sein, eine ganz bestimmte Formulierung, die auf einmal ein Trigger ist. Aber oft sind es auch so Daten zum Beispiel, das kennt ihr bestimmt, wenn zum Beispiel der Todestag einer Person ist oder sowas, dann kann uns das sehr stark triggern, dass wir wieder zurückversetzt werden. Aber natürlich auch traumatische Erlebnisse, die wir mal erlebt haben, ne? Wenn da so Ähnlichkeiten vorkommen im Alltag, gehe ich aber nachher nochmal genauer drauf ein. Und es können auch Körpersymptome sein. Also auch das können Trigger sein, wenn ich plötzlich Kopfschmerzen bekomme und ich hatte das früher schon mal in einer ganz gefährlichen Situation, dann kann mich das auch triggern und alles ist wieder da, so wie früher. Also eigentlich unterm Strich kann alles zu einem Trigger werden, was man mal erlebt hat, auf allen möglichen Sinnesebenen. Deswegen ist es so wichtig auch zu verstehen, was es bei einem selbst überhaupt ist. Was passiert da jetzt eigentlich ganz genau? Also wenn ich getriggert werde durch irgendetwas, zum Beispiel durch einen Satz, den jemand sagt oder durch ein Verhalten, das jemand zeigt, dann ist es im Prinzip so, dass ich an irgendetwas erinnert werde oder es irgendwie in meinem Gehirn eine Verbindung zu etwas gibt, was schon vorher da ist, schon vorher da war aus meiner Vergangenheit und es wird auf einmal reaktiviert. Ja, es wird eine Verbindung dazu gezogen. Ich kann auch sprachlos werden oder ich schäme mich auf einmal sehr stark oder sowas. Also Menschen, die mich auf irgendeine Art und Weise mit ihrem Verhalten oder vielleicht auch durch Orte oder sowas triggern. Und heute soll es ja darum gehen, warum uns Menschen triggern. Und da geht es darum, dass man eben schaut, ein Trigger, das ist im Prinzip der Auslöser, der piekt sozusagen in eine alte Wunde, in ein altes Ereignis, eine Erinnerung von früher. Eine unangenehme Situation natürlich, mindestens unangenehm, meist noch schlimmer, aus der Vergangenheit. Und das Gehirn erkennt im Prinzip einfach die Ähnlichkeit, ne? Wir gehen aber gleich nochmal genauer rein, was die einzelnen psychologischen Prozesse sein können, die da hinterstecken können. Auf jeden Fall merkst du, dass du getriggert bist, wenn du wirklich intensiv reagierst, wenn du länger anhaltend reagierst, wenn du auch objektiv gesehen der Situation unangemessen stark reagierst, wenn du zum Beispiel auch noch körperliche Symptome gleichzeitig dazu bekommst. Das sind alles so Hinweise darauf, dass du stark getriggert bist und dass es sich lohnt, raufzuschauen, was dahinter steckt. Ja, was kann denn jetzt dahinter stecken? Also, angenommen, eine Person schafft es, mich auf die Palme zu bringen, dann könnte es sich zum Beispiel um Projektion oder Übertragung handeln. Das sind Begriffe in der Psychologie, die ein Phänomen beschreiben, das eigentlich jeder von uns immer mal wieder hat. Und zwar bei der Projektion geht es darum, dass wir eigene unerträgliche Gefühle, Wünsche und Eigenschaften einem anderen Menschen zuschreiben. Also, Beispiel. Wenn ich selbst besonders geizig bin, dann ist das natürlich in der Gesellschaft kein anerkanntes Merkmal, keine anerkannte Eigenschaft, geizig zu sein. Das wird also von der Gesellschaft negativ bewertet, also auch von mir. Und ich muss ja in meinem Selbstbild für mich gut dastehen. Das heißt, es ist ein Negativanteil meiner eigenen Persönlichkeit, Geiz. Und das Gehirn macht jetzt Folgendes, das ist total clever. Es wehrt sozusagen dieses Problem ab, es ist ein Abwehrmechanismus zur Bewältigung dieses Negativanteils meiner eigenen Persönlichkeit. Und zwar macht es das so, dass es sich einfach über Menschen aufregt, die geizig sind, ohne sich bewusst darüber zu sein, selbst geizig zu sein. Weil es einfacher ist, ich projiziere es nach außen, das heißt, ich muss mich nicht selbst angreifen, nicht selbst mit mir in ein Selbstbildproblem kommen, sondern ich kann das auch von außen oder im Außen bekämpfen, sozusagen. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass manche Menschen sich über Dinge aufregen, wo man von außen denkt, ja, aber das machst du doch, also das machst du doch gerade besonders stark. Ich hatte mal einen Kollegen, das war ganz witzig, der, ja, wir saßen mal zusammen auf irgendeiner Schulveranstaltung und fragten ihn, ob er dann seine 9. Klasse dann in die 10. weiternimmt als Klassenleitung. Und er sagte, nee, da habe ich irgendwie gar keine Lust drauf. Und nee, die sind so lethargisch, auf die habe ich keine Lust, irgendwie die länger zu nehmen. Und wir alle schauten uns nur an und grinsten, weil wir genau den gleichen Eindruck hatten, nämlich, dass dieser Kollege eigentlich sehr lethargisch ist in seiner Art. Und übrigens auch ganz spannend, wie Klassen sich unterschiedlich verhalten, je nachdem, welcher Klassenlehrer mit welchen Eigenschaften für sie zuständig ist. Aber das ist ein anderes Thema. Also kurzum, bei der Projektion geht es eben darum, dass wir praktisch unsere eigenen Negativanteile auf andere Menschen projizieren, um ja diese negative Anteile abzuwehren. Das könnte also ein Grund sein, warum ich mich über andere Menschen sehr aufrege, die zum Beispiel geizig sind, wenn ich eben selbst auch besonders geizig bin. Das läuft natürlich sehr, sehr unbewusst ab und muss erst einmal an die Oberfläche geholt werden. Wenn es das nicht ist, könnte es zum Beispiel auch eine ganz spezielle Form der Projektion sein, nämlich die Übertragung. Von diesem Phänomen sprechen wir in der Psychologie, wenn wir Erwartungen und auch so Wünsche oder Befürchtungen in das Verhalten oder die Eigenschaften einer bestimmten Person hineinlesen, die ursprünglich einer anderen Person gegolten haben. Heißt also, wenn wir uns in Bezug auf eine andere Person so verhalten, wie wir es früher mal mit zum Beispiel unserem Vater oder unserer Mutter getan haben. Das heißt also, in dem Falle würde zum Beispiel die Schulleitung sich auf irgendeine Weise benehmen, die uns besonders stark emotional trifft. Da wäre es ganz spannend zu schauen, ist es vielleicht ein Verhalten, das ich aus meinem Leben kenne, vielleicht im Umgang mit meinem Vater, hat mein Vater sich mir gegenüber genauso verhalten, dann erkennt das Gehirn die Ähnlichkeit und ich falle in diese Rolle wieder hinein und agiere auch aus der Rolle heraus wie das Kind von damals und fühle mich da auch als Opfer. Möchte aber eben gleichzeitig auch, dass der andere mich zum Beispiel mag oder akzeptiert oder schätzt, so wie wir es eben früher von unseren Eltern zum Beispiel auch gewollt haben. Und ganz kompliziert wird es dann, auch das ist passiert häufig, dass der andere in die Gegenübertragung geht. Das heißt, auch der andere reagiert darauf, das läuft alles unbewusst ab zwischen den beiden Menschen und auch der erkennt irgendeine Situation aus seiner Vergangenheit. Und da ist es dann eben wichtig, wenn man von diesen Prozessen weiß, das wieder auseinander zu klabüstern, um da wieder rauszukommen. Ein Beispiel aus meiner Praxis, ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeiner anderen Folge genannt. Aber ich mache es einfach nochmal. Es handelt sich um eine Begebenheit. Also ich wurde von Schülern nicht so stark getriggert tatsächlich. Und auch von sehr krassen Sachen nicht, die jetzt vielleicht andere Leute stark getriggert hätten. Bei mir war es tatsächlich eine banale Situation, aber das ist ja eben das Spannende bei solchen Triggern, dass das Gehirn eben diese Ähnlichkeit erkennt und wir noch gar nicht verstehen, warum diese banale Situation jetzt eigentlich so eine Emotion bei mir ausgelöst hat oder so eine Verhaltensweise, die ich gezeigt habe. Nämlich folgende Situation: Der Schüler war im Unterricht und ich habe auf etwas verwiesen, was wir letzte Woche schon gemacht haben, und dann sagte er: Nee, das stimmt nicht. Das haben sie uns gar nicht gesagt oder das haben wir letzte Woche gar nicht gemacht und so weiter. Also eigentlich überhaupt nichts Dramatisches, könnte man denken. Aber ich fand mich auf einmal in einer Situation wieder, in einer Ping-Pong-Diskussion, in der ich dann immer wieder bekräftigte, ja, doch, ich habe das letzte Woche gemacht. Und er: Nein, haben sie nicht. Und doch, habe ich. Und ne, erinnerst du dich nicht? Und das und guck doch mal da. Und nein, das haben sie nicht. Und ich habe mich dann im Nachhinein wirklich hingesetzt und mich gewundert, was war denn da jetzt los? Warum bin ich da so in die Rechtfertigung gegangen? Da spürte ich also auch wirklich einen Stress in mir, den ich sonst gar nicht hatte. Und dann habe ich geguckt, das ist ja dann immer eigentlich so meine Strategie, zu sagen, okay, das könnte irgendwas sein von früher. Woher kennst du das noch? Also was ist so diese Kernthematik oder diese Kernbeschreibung dieser Situation und woher kennst du das? Wo hast du es vielleicht schon mal irgendwann erlebt? Wann hat dir jemand zum Beispiel vorgeworfen, dass du etwas nicht getan hast? Und da wurde mir schlagartig klar, das geht mir öfter so in diesem Triggerbereich. Ich bin ja mit einer psychisch kranken Mutter aufgewachsen. Da waren natürlich viele, viele Situationen, die herausfordernd waren, die teilweise auch traumatisch waren. Und in diesem Falle war es so, dass mein Unterbewusstsein erkannt hat, dass es sich um eine Situation handelt, in der ich ungerechterweise, aber witzig, dass ich das sage, weil da Rechtfertigen drin steht. Also ungerechterweise beschuldigt wurde von meiner Mutter, irgendwas weggenommen zu haben. Das kam sehr häufig vor. Meine Mutter hat irgendwas selber verlegt und hat dann gesagt, du hast die Schere weggenommen. Und ich habe gesagt, nein, habe ich nicht. Und sie, doch, das warst du, du hast das gemacht. Und ich habe dann immer wieder versucht, ihr zu erklären, nein, Mama, ich habe das wirklich nicht gemacht. Ich habe die Schere nicht weggenommen. Und das war also eine ganz große Not in mir damals, auch als Kind, weil ich hier unbedingt sagen wollte, nein, das stimmt wirklich nicht. Ich war ehrlich, ich habe nichts falsch gemacht. Und sie das aber dann manchmal nicht, aufgrund ihrer Krankheit auch nicht wahrnehmen konnte, was da passierte. Und tatsächlich war das im Prinzip der Schlüssel zur Situation, als ich begriffen habe, aha, das hat mein Unterbewusstsein als Ähnlichkeit erkannt, da war es ja eigentlich schon gelöst. Weil das ist das Tolle: in dem Moment, in dem ich verstehe, woher es kommt und wo es eigentlich hingehört, kann ich es trennen von der aktuellen Situation, weil ich nämlich aus der Rolle auch rauskomme. Denn was da passiert ist, ist, ich bin wieder in die Rolle des Kindes gegangen, das der Mutter, also hierarchisch über mir stehend, von der ich abhängig war, versucht hat, etwas zu erklären aus der Not heraus. Und indem ich das verstanden habe, dass es dahin gehört und dass es nichts mit der Situation in der Schule mit meinem Schüler zu tun hat, konnte ich wieder in eine Erwachsenenrolle gehen, in der ich souverän antworten konnte und sagen konnte, doch, haben wir letzte Woche gemacht, schau sonst nochmal bei deinem Nachbarn rein, aber weiter müssen wir darüber nicht reden. Das so als kleines Beispiel aus der Praxis, wo ich festgestellt habe, aha, hier handelt es sich um eine Übertragung. Und wie ich das eben dann gelöst habe. Es kann also oft sein, dass wir Projektionen über Übertragung finden. Es lohnt sich immer wieder, die Frage zu stellen, wo kommt es eigentlich genau her? Wo kenne ich das her, diese Situation? Womit hat das Ähnlichkeit? Natürlich passiert das auch bei den Schülerinnen und Schülern und nicht nur bei uns. Auch die können unverhältnismäßig stark auf etwas reagieren, was wir oft ja vielleicht erstmal so gar nicht nachvollziehen können und verstehen können. Und da ist es eben auch wichtig, darum zu wissen, dass es so etwas gibt wie Übertragung und Projektion. Und das hilft uns in unserer professionellen Rolle, das dann auch stärker zu sehen. Nur Vorsicht, es gibt eben nicht nur Übertragung, sondern auch Gegenübertragung. Auch wir können dann eben reinfallen und uns dann entsprechend verhalten. Deshalb ist es so wichtig, dieses Phänomen zu kennen und immer wieder zu überprüfen, handelt es sich vielleicht gerade darum und wie komme ich da wieder raus? Übrigens hat es sich gezeigt, also anhand von Studien hat man nachgewiesen, dass Lehrkräfte mit höherem pädagogisch-psychologischem Wissen von den SchülerInnen als kompetenter bewertet werden und dass deren Unterricht aus der Schülerperspektive mit weniger Störung und stärkerer konstruktiver Unterstützung einhergeht. Es lohnt sich also immer wieder, sich mit solchen Themen zu befassen, weil es euch Handwerkszeug gibt, in einer Situation professioneller reagieren zu können. Dann gibt es natürlich noch den großen Bereich Trauma, der auch, glaube ich, noch sehr stark unterschätzt wird, weil viele Menschen glauben, dass Trauma nur so ganz, 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 ganz krasse, große traumatische Sachen sind, wie irgendwie Tod oder Naturkatastrophe, solche Sachen und nicht so kleinere Momente im Leben. Aber tatsächlich gibt es kleinere und größere Traumata und manchmal wird zum Beispiel auch eine schwierige Situation erst dann zu einem Trauma, in dem ich sie halt sehr, sehr häufig aufeinanderfolgend erlebe. Das heißt, einmalig geschehen wäre es noch kein traumatisches Erlebnis, aber dadurch, dass es häufig vorkommt in der Wiederholung, wird es zu einem Trauma. Und wir haben doch in der Gesellschaft mehr traumatische Erlebnisse, als wir oft so denken. Das wird immer noch sehr stark unterschätzt. Und auch natürlich haben unsere Schülerinnen und Schüler viele Traumata. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, vor allem auch bei den ganzen geflüchteten Schülerinnen und Schülern, die natürlich aufgrund einer solchen Lebenserfahrung eine ganze Menge Gepäck mitbringen. Aber es geht eben auch bei uns darum zu schauen, ach, gibt es vielleicht auch bei uns das ein oder andere Trauma, das in Zusammenhang mit solchen Situationen steht, in denen wir das Gefühl haben, wir verlieren die Kontrolle über unsere Emotionen, etwas nimmt uns sehr, sehr stark mit. Auch da kann man immer noch mal schauen, gibt es da vielleicht etwas in der Vergangenheit, was wichtig ist anzuschauen, damit man nicht mehr getriggert wird. Gerade bei Trauma ist es natürlich auch noch besonders krass, weil wir dann auch Gefahr laufen, in eine richtige Flashback-Situation zu kommen in einem Trigger. Das kann schon starke Züge annehmen an körperlichen Symptomen oder auch an der Hilflosigkeit, die empfunden wird. Da kann ich auf jeden Fall nur sagen, wenn ihr so etwas erlebt, sucht euch bitte, bitte Unterstützung von jemandem. Am besten von jemandem, der eine Traumatherapie anbietet. Da gibt es ja ganz spezialisierte Personen auf dem Markt. Ja, die professionelle Rolle im Schulkontext, die bedeutet eben, dass man sich dieser eigenen Trigger bewusst wird, weil wir eben gehört haben jetzt ja auch, dass es sich um alte Themen handelt, um diese alten Themen von den aktuellen zu trennen. Ja, das ist eigentlich so der Schlüssel zum Ganzen. Spannend auch, wenn etwas von außen passiert, also ein Reiz kommt und ich darauf reagiere mit einem bestimmten Gefühl, dann ist dieses Gefühl schon in mir gewesen. Also die Person kann nur ein Gefühl in mir auslösen, was schon in mir vorhanden ist. Das heißt, schaut auch nochmal auf das Selbstbild, das ihr habt. Ein Vorwurf kann euch nur dann treffen, wenn ein Teil in euch damit in Resonanz geht, wenn ein Teil in euch tatsächlich glaubt, dass es doch vielleicht stimmen könnte. Oder ihr eben starke Erfahrungen gemacht habt, dass euch das jemand schon viel, viel vorgeworfen hat. Auch das ist etwas, wo man ein bisschen graben muss, auch in seinem Selbstbild und Selbstwert zu schauen, ist das eventuell ein Glaubenssatz zum Beispiel, der da angetriggert wird, ein Glaubenssatz, der vielleicht heißt, ich bin nicht gut genug und ein Schüler wirft euch vor oder eine Schülerin, dass ihr irgendetwas nicht gut vorbereitet habt. Oder dass ihr etwas nicht schnell genug gemacht habt oder. Es kann sein, wenn euch das besonders aufregt, dass es dann irgendwie einen Anteil in euch gibt, der sagt, ja, ich glaube da auch zu einem Stück dran. Oder vielleicht haben meine Eltern mir das auch immer wieder gesagt, ich bin zu langsam. Und jemand sagt, ach, jetzt haben sie ja immer noch nicht die Klassenarbeit korrigiert. Was auch immer da sein kann, das ist sehr, sehr vielschichtig. Aber wenn sie es schaffen, uns damit zu kriegen, dann ist da bei uns auch irgendwas da, was überhaupt in Resonanz gehen kann. Denn wenn es nicht so wäre, dann würden wir ja ganz cool bleiben können. Wenn uns jemand etwas vorwirft, was wir nicht getan haben, können wir sagen, nee, habe ich nicht gemacht, alles gut. Oder also da würde ja nichts in Resonanz gehen, nichts sich aufregen. Aber wenn es das tut, schaut mal hin, ob es vielleicht doch einen Anteil gibt, der befürchtet, dass der andere Mensch recht damit hat, was er euch vorwirft. Ob der andere übrigens überhaupt vorhat, euch zu provozieren, zu beleidigen oder sonst was, sei auch nochmal dahingestellt. Es geht ja heute nicht in erster Linie darum, was bei dem anderen los ist, sondern bei euch selbst. Aber nur ganz kurz an dieser Stelle, natürlich gibt es auch bei dem anderen, der solche Äußerungen erst einmal von sich gibt, viele, viele mögliche Motive, warum er das tut. Ja, wenn er sich auf eine bestimmte Art und Weise äußert, vor allem wenn er Schülerin oder Schüler ist, dann ist es natürlich auch immer ein Zeichen für, was hat dieser Mensch schon in seinem Leben gelernt oder noch nicht gelernt, zum Beispiel mit seinen Gefühlen umzugehen. Wie wird es vielleicht zu Hause gehandhabt? Dann ist es oft auch ein Spiegel dessen, was ja dieser junge Mensch gelernt hat in seinem Leben. Und dann ist es meiner Meinung nach unsere Aufgabe, ihm zu zeigen, wie es auch anders gehen kann. Wenn sich jemand anders so aufführt, dann kann es auch gut sein, dass er damit eine Not beschreibt, in der er sich befindet, ein Bedürfnis, das nicht erfüllt ist. Und es ist natürlich auch ein Beziehungsangebot, auch wenn das erst einmal merkwürdig klingt, wenn es einem ja ganz unangenehm vorkommt, dass man zum Beispiel beschimpft wird oder sowas. Aber da geht ja jemand trotzdem in Beziehung mit euch in dem Moment. Denn wenn nicht, dann würde er sich ja gar nicht um euch scheren. Aber in dem Moment, in dem er oder sie euch etwas an den Kopf wirft oder mit euch irgendwie da in eine, ja auch meinetwegen, unangenehme Situation gerät, geht er in die Beziehung mit euch. Ich hatte mal einen Schüler, der am Ende geschrieben hat oder am Ende gesagt hat, es tut mir so leid, dass ich mich oft so daneben benommen habe. Und da habe ich zu ihm gesagt, Reibung erzeugt Wärme. Also vielleicht geht es euch auch so, dass die Schülerinnen und Schüler, mit denen ihr besonders viel auch herausfordernd zu tun hattet, aber das dann auch bewältigt habt, dass das doch auch sehr intensive Beziehungen geworden sind im Vergleich zu den Beziehungen zu Schülern, die ja relativ unauffällig durch die Schule gelaufen sind und wo ihr nicht so viel Berührung hattet auf irgendeine Art und Weise. Also auch das sind ja immer Möglichkeiten zu wachsen für beide Seiten. In meinen Fortbildungen, ich habe ja in meiner Zeit als Landeskoordinatorin auch für, ich war ja auch Landeskoordinatorin für herausforderndes Verhalten in der Schule, habe ich dann Fortbildungen gemacht auch zu dem herausfordernden Verhalten, wie man dem mit professioneller Rolle begegnen kann. Und da habe ich immer wieder auf das Dreieck verwiesen, das ich so ein bisschen erstellt hatte, das Dreieck ich, du und wir. Und die meisten Teilnehmenden, die kamen, waren eigentlich davon ausgegangen, dass wir bei dieser Veranstaltung darüber sprechen, was man denn als Lehrkraft den Schülern sagen soll oder was man tun muss, damit die sich wieder benehmen bei diesem herausfordernden Verhalten. Und das Du war allerdings nicht an erster Stelle in meiner Fortbildung und auch nicht in dem, wie ich arbeite. Wichtig ist, dass wir erst einmal das Ich klären, also das, was wir jetzt hier heute besprechen, also was ist das, was dich auf die Palme bringt? Was sind deine Themen in deinem Leben? Wo sind deine Schwachpunkte in dem Sinne, wo man dich angreifen kann? Nicht generell als Schwäche, aber eben die Punkte, die dich emotional sehr stark berühren, wo du aus deiner professionellen Rolle herauskatapultiert werden kannst. Das ist als allererstes zu klären, denn erst dann kann ich ja in der Lage sein, mit mir so klar zu sein und so professionell, um mich dann mit dem anderen auseinandersetzen zu können, mit dem anderen auf eine professionelle Art und Weise auseinanderzusetzen, und zwar indem ich schaue, was ist die Botschaft des anderen in seinem Verhalten. Dazu gehört natürlich auch ein bisschen mehr Ahnung zu haben, was so dahinter stecken kann, bei Schülerinnen und Schülern zum Beispiel, aber im Weiteren natürlich auch mit Kollegen und so weiter, aber unsere Aufgabe ist ja in erster Linie mit Schülerinnen und Schülern. Dann kann ich mit denen daran arbeiten und zu einem Wir finden durch bestimmte Verhaltensweisen, die wir dann zusammen etablieren. Aber wenn ich das Ich nicht klar habe, bin ich nicht in der Lage, professionell mit dem anderen zu arbeiten, weil ich nicht davor gefeit bin, vor diesen Risiken, die da auftauchen können. Und dann vermische ich meine eigenen Themen mit denen der Schülerinnen und Schüler. Und das ist nicht professionell und führt zu Risiken sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für uns. Im Übrigen ist ebenso nachgewiesen worden, dass deine Überzeugung, die du über deine SchülerInnen hast, beeinflussen können, wie sich deine SchülerInnen verhalten bzw. welche Leistungen sie zeigen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ist nachgewiesen worden. Viele wissen das auch schon, aber vielleicht kennt ihr das auch unter Self-Fulfilling Prophecy oder sowas. Aber es geht noch wesentlich weiter. Wenn ich also glaube, dass ein Schüler das schaffen kann, dass ein Schüler sehr, sehr gute Leistungen erbringen kann und ich mache das dem Schüler deutlich, dann ist er definitiv am Ende, schafft er es, über seine Leistungen zu kommen, während ein anderer Schüler, der eventuell sogar intellektueller, also intelligenter ist, unter seinen Möglichkeiten bleiben könnte, wenn ihr nicht daran glaubt, dass er das schaffen kann, wenn ihr glaubt, der Schüler hat überhaupt gar keine Ressourcen, gar keine Talente und dem Schüler das auch regelmäßig sagt, dann wird er das glauben und dann wird er sich genauso verhalten. Und das ist nicht nur in Bezug auf Leistungen so, sondern eben auch in Bezug auf das Verhalten. Und das ist extremst wichtig. Also wenn ihr davon ausgeht, dass Schüler XY ja sowieso nur Mist baut, ja, und das, ob ihr ihm das nun direkt sagt oder indirekt durch euer Verhalten zeigt, da läuft ja ganz viel auf einer, ich sag mal, energetischen Ebene ab, wovon ihr gar keine Kenntnis habt, also kein Bewusstsein, ne? Wir wissen alle, es gibt da noch viel, viel mehr zwischen Himmel und Erde, was wir nicht alles greifen können. Manches können wir greifen durch sowas wie Körpersprache oder Mimik, Gestik, manchmal auch Mikromimik, also diese ganz kleinen Sachen. Aber auch die Energie, ob ich jemandem zum Beispiel Sympathie oder Antipathie entgegenbringe und so weiter. Das ist alles entscheidend für das Verhalten. Insofern schaut nochmal, wenn ihr so bestimmte Kandidaten habt, und ich weiß, das gibt es in jeder Klasse, muss es ja oft auch, ne? Stichwort Rollenverteilung in einer Gruppe, dann schaut mal, ob ihr vielleicht in die Haltung auch nochmal hineingehen könnt und mal ausprobiert, was ist, wenn ich versuche, meine Haltung der Person gegenüber zu ändern und daran glaube, dass diese Person sich richtig super verhalten kann und auch zum Beispiel gute Leistung bringt und so weiter. Schaut mal, was dann passiert, wenn ihr das tatsächlich mal eine Weile versucht. Denn das ist oft, das jetzt nur als kleiner Exkurs, denn das ist oft für die Schülerinnen und Schüler, häufig für Schüler, ganz fatal, weil sie von anderen Lehrkräften häufig in eine Schublade gesteckt wurden, weil sie schon mal Mist gebaut haben und so weiter und dann da nicht mehr rauskommen. Weil eben alle in der Schule sagen, oh ja, der Schüler, der macht immer nur Mist. Und dann kommt man da nicht mehr raus. Der Schüler fängt ja auch irgendwann an, diese Erwartung zu erfüllen. Aber wie gesagt, nur kleiner Exkurs. Eigentlich geht es heute um euch und eure Trigger. Also ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass wir als Lehrkräfte schwerlich professionell mit Haltung und Verhaltensweisen anderer umgehen können, wenn wir nicht oder zu wenig unsere eigenen Verhaltensweisen wahrnehmen, reflektieren und gegebenenfalls auch ändern können. Selbstreflexion und Arbeit an den eigenen Themen ist in jeder Hinsicht sinnvoll für jeden Menschen, egal ob als Lehrkraft im Schulkontext oder auch sonst überall. Selbst für das Privatleben ist es super. Es wird sich, wenn ihr anfangt, daran zu arbeiten, nicht nur auf eure Arbeit auswirken. Es wird sich genauso auf eure privaten Beziehungen auswirken. Und ich kann euch sagen, es ist der absolute Schlüssel, um aus der Opferrolle rauszukommen und wieder in die Selbstwirksamkeit, in die Macht über euer eigenes Leben, indem ihr anfangt, euch eure Themen ehrlich und mutig anzuschauen, die ihr mitbringt. Darin liegt der große Schatz, rauszukommen aus diesem ganzen Opfergefühl, aus der Hilflosigkeit, aus der Wut über das Leben, über andere Menschen, über das System und so weiter. Wie geht das jetzt? Wie kommt man aus dieser Opferrolle raus? Als erstes ist es absolut wichtig, dass du deine eigenen Trigger identifizierst, dass du herausfindest, was genau sind meine Triggerpunkte oder was genau ist das Verhalten, was mich auf die Palme bringt. Dann versuchst, diesen Ursprung nachzuvollziehen und zu verstehen, also wo kommt das Ganze her? Und dann im nächsten Schritt zu sagen, ich trenne das, was, wo es herkommt, also das von damals und das von heute, um jetzt überhaupt den Raum erstmal zu schaffen, mich anders zu verhalten, als ich es sonst immer getan habe. Ich setze sozusagen so eine Art Stoppschild zu meinem Unterbewusstsein und sage, nee, das ist jetzt nicht das von damals. Heute reagiere ich anders. Und dann, je nachdem, wie stark das ist, was von damals wirkt, wird es dir leicht oder auch schwer fallen, aber es geht, Strategien zu erarbeiten, die du dann einübst oder vorbereitest, bevor der Trigger das nächste Mal ausgelöst wird. Und du kannst dann nach und nach üben. Du kannst das schrittweise tun, du kannst auch mit einem leichteren Trigger anfangen und dich dann zu den etwas komplizierteren, tieferen vorarbeiten. Und du kannst dir natürlich auch Unterstützung dabei holen, diese Strategien zu erarbeiten. Auf jeden Fall ist immer der Schlüssel die Arbeit an den eigenen Themen, also das, was da rauskommt, wenn du feststellst, aha, damit habe ich ein Thema und das kommt da und daher, das zu bearbeiten, entweder alleine oder mit externer professioneller Hilfe. Es gibt ja so verschiedene Schritte. Entweder kann ich es selbst erst einmal versuchen. Ich kann es auch selbst mit zum Beispiel Literatur versuchen. Da gibt es zum Beispiel, das kennen wahrscheinlich viele von euch, von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden oder sowas. Da erfährt man ja auch sehr, sehr viel über sich selbst. Gibt es auch noch ein Arbeitsbuch zu. Oder je nachdem, wie stark eben das ist, was da aufploppt, ist es auch sinnvoll, ein Coaching oder eine Therapie, vielleicht sogar eine Traumatherapie, in Erwägung zu ziehen, um bestimmte Themen zu bearbeiten, um das Selbstwertgefühl wieder zu stärken, um Altes loslassen zu können, damit man die Chance hat, ganz, ganz neue Verhaltensweisen einzustudieren und wieder Herr der Lage zu sein. Ich hatte euch versprochen, dass es am Ende dieses Podcasts, dieser heutigen Folge, eine Anleitung gibt, wie ihr dann für euch praktisch selbst coachen könnt. Und das kommt jetzt. Und zwar könnt ihr euch im Prinzip mal in einer ruhigen Stunde zu Hause hinsetzen und euch mal eine Tabelle machen, in die ihr mal versucht, die persönlichen Stressoren zu identifizieren. Ihr könnt in die waagerechte Zeile schreiben, Schülerinnen und Schüler, also was euch bei denen stresst, Eltern, Kollegium, meinetwegen auch Schulleitung, wenn ihr das noch differenzieren möchtet. Und ihr könnt, müsst aber nicht, je nachdem, wie ihr es machen möchtet, wenn ihr ganzheitlich arbeitet, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das zu tun, noch eine Spalte für privat lassen. Also ihr habt eine Spalte für Schülerinnen und Schüler, eine für Eltern, eine für Kollegium, eine für privat, vielleicht auch noch eine für Schulleitung. Schaut mal, was ihr da so unterteilen möchtet. Und dann nehmt ihr in den einzelnen Zeilen dazu, schaut ihr euch an, immer pro Menschengruppe sozusagen. Welche Situationen stressen mich? Also welche Situationen stressen mich mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kollegen und so weiter? Welche Verhaltensweisen sind es eigentlich genau, die mich stressen? Also da wird es schon noch mal ein bisschen konkreter. Was genau tut derjenige oder diejenige und was mich total triggert? Gibt es vielleicht Aussagen, Sätze oder Begriffe, die das immer wieder in mir auslösen? Also wenn Schülerinnen und Schüler zum Beispiel irgendwie sowas sagen wie chillen Sie mal oder habe ich nicht gemacht, ich war das gar nicht, keine Ahnung. Es gibt ja 10.000 Möglichkeiten, was da so auch ein Trigger sein kann, dass ihr die möglichst genau mal aufschreibt. Dann gibt es den Bereich Mimik und Gestik, Körpersprache, also welche Gesichtsausdrücke treiben euch irgendwie in den Wahnsinn oder welche Gestik, welche Körpersprache, was machen die anderen Menschen in dem Moment, häufig sind es ja die Schülerinnen und Schüler, was machen die in dem Moment, was mich irgendwie total auf die Palme bringt. Das sammelt ihr als erstes, dass ihr mal schaut, was ist es eigentlich ganz genau? Das kann man ja auch mal über ein paar Wochen beobachten in der Schule zum Beispiel und sich dann nochmal notieren. Und so versucht ihr ganz genau rauszukriegen, die Essenz, was ist das, was immer wiederkehrt, wie eng kann ich es eigentlich fassen? Und im nächsten Schritt kommt dann natürlich, was das genau mit euch macht. Also, du trägst ein, wenn du dir einen Stressor nimmst, zum Beispiel, also immer wenn Schülerinnen und Schüler dieses Verhalten zeigen, dann, was macht es mit dir? Du schreibst dir auf, körperliche Empfindungen. Also kannst du irgendwas bei dir beobachten, wie du körperlich darauf reagierst? Fängst du an zu schwitzen oder kriegst du Bauchschmerzen, Kopfschmerzen? Fühlst du dich verspannt oder kannst du schlecht atmen? Welche Gedanken kommen hoch? Und versuch sie möglichst genauer aufzuschreiben. Also was denke ich in dem Moment? Dann in der nächsten Zeile die Gefühle. Welche Gefühle löst es in mir aus? Werde ich wütend? Werde ich traurig? Schäme ich mich? Fühle ich mich schuldig? Oder. Also möglichst genau die Gefühle aufschreiben, die auftauchen. Und natürlich auch eure Handlungen und Reaktionen. Also wie verhältst du dich in dem Moment? Was ist deine typische Reaktion auf diese Verhaltensweise, auf diesen Satz oder wie auch immer? Diese Dinge trägst du erstmal ein. Und wenn du das alles hast, dann müsstest du schon relativ gut gesehen haben, aha, das sind bestimmte Triggerpunkte, die ich habe. Das sind also Auslöser, Schlüsselreize, die etwas mit mir machen. Du hast aufgeschrieben, was es genau mit dir macht. Auch daran kannst du schon eine ganze Menge erkennen. Und wenn du dir das dann anschaust, ist im Prinzip im Selbstcoaching-Tool der nächste Bereich zu schauen, woher kenne ich das aus meinem Leben? Und das, da musst du dir wirklich auch einen Moment Zeit nehmen und schauen, aber es kommt nicht immer sofort, dass dir das klar wird, ne? Manchmal muss man da so ein bisschen auch eine Weile dem Zeit geben. Manchmal braucht es auch ein paar Tage und sickert so ein bisschen durch im Unterbewusstsein, arbeitet es so ein bisschen damit. Und irgendwann denkst du, zack, jetzt weiß ich's. Ja, okay, das ist die Situation. Das ist das, wo es eigentlich herkommt. Wir nennen das ja in der Psychologie das primäre Szenario, ne? Also möglichst weit zurückgucken und sagen so, was ist eigentlich der Ursprung? Wann habe ich das erlebt? Mit wem habe ich das auch erlebt? Auch ganz wichtig, in welcher Situation und so weiter. Wenn du das hast, dann wird es wahrscheinlich schon einen riesen Aha-Moment geben. Vermutlich auch einiges an Emotionen, die da hochkommen. Schau bitte da wieder gut auf dich, ob du Hilfe brauchst dabei, das zu bearbeiten. Das können wir nicht immer alleine schaffen, was da manchmal auch hochkommt. Ja, und wenn du dann das Gefühl hast, manchmal reicht es schon, manchmal hat man das dann schon rausgefunden und sagt, aha, okay, und versucht es dann voneinander zu trennen, dann wärst du im Prinzip schon fast durch und könntest anfangen zu überlegen, was könnte ich im nächsten Moment tun, wenn es mir nochmal passiert, weil die Ideen dazu fallen dir natürlich nicht in dem Moment ein, in dem du getriggert bist, sondern die müssen dir natürlich davor kommen und du musst überlegen, ob sie realistisch für dich sind, dass du das üben kannst. Da kannst du auch Personen deines Vertrauens hinzuziehen, um dir zu überlegen, kann der mir nochmal beim Brainstormen helfen? Aber entscheidend tust du das, ob das für dich passt, nur du kannst das nachher ja auch ausführen. Und wenn du merkst, es sind tiefergehende Sachen, dann rate ich dir auf jeden Fall dazu, dir Unterstützung dabei zu holen, dass du schaffst, es loszulassen und dann wieder Raum hast, ganz anders darauf zu reagieren. So im fortgeschrittenen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung kann man es tatsächlich schaffen, solche Situationen auch mit Dankbarkeit zu betrachten und zu sagen, vielen Dank, dass der andere Mensch mir damit die Chance gibt, etwas Altes loszulassen, mich darauf hinweist, durch sein Verhalten mir zeigt, aha, indem ich darauf reagiere, da ist etwas bei mir, da ist ein altes Thema, das angeguckt werden will und auch losgelassen werden darf. Und das wiederum erhöht ja immer unsere Lebensqualität, wenn wir das geschafft haben. Ich weiß, das erfordert etwas Übung, das so zu sehen. Und in dem Moment denkt man manchmal, boah, ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf, warum muss das jetzt sein? Aber im Nachhinein kann man wirklich sich auch dankbar dafür fühlen, dass man die Chance hatte, darauf zu gucken und auch das loszulassen und sich besser kennenzulernen auch und auch für die Zukunft natürlich anders gewappnet zu sein. Und in diesem Zusammenhang nenne ich ja immer sehr, sehr gerne auch den Begriff des Arschengels, den ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe. Der Begriff ist ja von Robert Betz. Arschengel sind ja immer die Menschen, die auf der einen Seite uns vorkommen wie ja Arschlöcher, sage ich jetzt mal, weil die irgendwie doof sind, weil die uns nerven, weil die uns Energie kosten, weil die uns wütend machen. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch Engel, weil sie uns eben aufzeigen, aha, guck mal, da ist ein Thema, das du loswerden kannst, indem du es bearbeitest. Und dann wird sich dein Leben auch noch viel schöner gestalten können. Ist ein bisschen Advanced Level, ich weiß. Kannst ja mal überlegen, ob das für das was für dich ist. Vielleicht muss es auch ein bisschen erstmal wirken. Ich arbeite mittlerweile überwiegend so damit. Also meistens gelingt es mir, auf die Art und Weise zu arbeiten und beschäftige mich aber auch schon sehr, sehr lange mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Habe sehr, sehr früh angefangen, damit schon in der Pubertät. Da war ich sicherlich auch ein bisschen freaky, aber ich kann es dir nur empfehlen. Es bereichert dein Leben ungemein und es bringt dich vor allem auch wieder in die Selbstwirksamkeit über dein Leben und in die Macht und du hörst auf, anderen die Macht über dich zu geben und das ist ein wunderbares Gefühl. So, wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen und ich hoffe, dass du heute einige Impulse für dich mitnehmen konntest, dass du ein bisschen verstanden hast, was da so wirken kann, wenn andere Menschen es schaffen, eben dich auf die Palme zu bringen. Vielleicht hast du Lust, das Selbstcoaching-Tool nochmal auszuprobieren und für dich auch zu schauen, wo sind so meine Triggerpunkte und was kann ich vielleicht auch tun, damit ich sie loswerde. Schreib mir gerne unter den Post bei Instagram oder Facebook zu dieser Folge auch, was dich da besonders angesprochen hat, wo du vielleicht auch so deinen Aha-Moment hattest, wo du vielleicht auch noch mal mehr zu erfahren möchtest oder welche Fragen noch aufgekommen sind oder auch, was dir klar geworden ist, vielleicht für dich, für deine eigenen Triggerpunkte. Vielleicht magst du das auch teilen. Wenn dir das zu offen ist, kannst du mir es auch gerne in einer privaten Nachricht dort schreiben. Würde ich mich sehr, sehr freuen über die Rückmeldung. Und ansonsten hoffe ich, dass du damit für dich weiterkommst und vielleicht in Zukunft es schaffst, dass du mehr Menschen die Macht wieder nimmst, dass sie es schaffen, dich auf die Palme zu bringen. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren willst, dann kannst du wie immer in den Shownotes lesen, wo du mehr Informationen zu mir findest, auf meiner Homepage und so weiter. Und dort steht alles auch über meine Angebote, über die Hintergründe, mit denen ich arbeite. Und nimm gerne Kontakt mit mir auf, wenn du sagst, oh, da gibt es Bereiche, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Oder wir würden dich vielleicht gerne mal auch bei uns für die Schule buchen. Ich bin ja trotz der Tatsache, dass ich in Schweden bin, durchaus online verfügbar für bestimmte Veranstaltungen. Und wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, ich merke, da kommt irgendwie so viel an Themen auch in meinem Leben hoch. Da würde ich gerne auch nochmal ganz anders raufschauen auf mich und wie ich gerade hier in meinem Leben stehe und wie es weitergehen soll. Dann melde dich auch sehr gerne, denn ich führe ja immer wieder auch Retreats hier in Schweden durch, wo du dir also eine Auszeit nimmst in den Ferien und hier vorbeikommst für eine Woche ins Intensivcoaching bei mir und mit anderen Gleichgesinnten zusammen in einer kleinen Gruppe schaust. Ja, wo stehst du gerade? Was sind so Punkte in deinem Leben, die dich herausfordern? Wie kannst du anders vielleicht auch mit ihnen umgehen lernen? Und wie kannst du diese Woche für dich und dein persönliches Wachstum nutzen? Ich freue mich auf jeden Fall sehr, egal in welchem Kontext von dir zu hören. Und wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.